Nun möchte ich ein Wort lesen, das beschäftigt mich schon seit etwa 2 Tagen. Ein Wort, über das ich schon des Öfteren da und dort gesprochen hatte, weil das so lehrreich, so hilfreich ist für die Menschen, die die Nachfolge angetreten haben. Markus Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Da steht in meiner Übersetzung hier: Als er nach einigen Tagen wieder nach Kapernaum kam, wurde es bekannt, dass er wieder zu Hause sei. Da versammelten sich so viele, dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal draußen vor der Tür. Er aber verkündigte ihnen das Wort. Auf einmal trugen 4 Männer einen Gelähmten zu ihm. Sie konnten aber wegen der Menge nicht zu ihm durchdringen. Da deckten sie das Dach ab, unter dem er war, machten eine Öffnung und ließen das Bett mit dem Kranken hinunter. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gichtbrüchigen: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Nun waren aber einige Schriftgelehrte da, die dachten in ihrem Herzen: Wie kann der so reden? Er lästert ja. Sünden vergeben kann nur Gott. Jesus erfasste in seinem Geiste sofort, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr da in euren Herzen? Was ist denn leichter, zu dem Gichtbrüchigen zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Stehe auf, nimm dein Bett und wandle? Damit ihr aber wisst, dass des Menschen Sohn Vollmacht hat, die Sünden auf Erden zu vergeben, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und sofort stand er auf, nahm sein Bett und ging vor aller Augen hinaus. Alle waren fassungslos vor Verwunderung. Sie priesen aber Gott und sprachen: So etwas haben wir noch nie erlebt. Ich möchte, liebe Geschwister, nach langem Bewegen und des öfteren Bewegen dieser Bibelstelle gleich auf den ersten Satz hinweisen, weil ich da einen Zusammenhang sehe, nicht einen menschlich konstruierten Zusammenhang, sondern einen von Gott gefügten Zusammenhang. Als er nach einigen Tagen wieder nach Kapernaum kam, also war er vorher schon in der Stadt. Und dass er in dieser Stadt auftrat, das war auch nicht eine menschliche Willkür oder von einer Konfession diktiert, sondern das war eine Fügung Gottes von Ewigkeit her. Geschwister, ich darf aus vieler Erfahrung heraus, persönlicher Erfahrung heraus sagen, dass wenn ein göttlicher Zusammenhang, ein von Gott geplanter Zusammenhang sich verwirklicht, dann ist das etwas ganz, ganz anderes, als wenn schlaue, fromme Leute da irgendetwas zusammenbasteln wollen. So war von Ewigkeit her beschlossen, dass der Herr Jesus seinen irdischen Lauf. Sein biologisches Leben beginnen sollte in Brothausen. Das ist die Bedeutung von Bethlehem. Und bevor Jesus dort geboren war, war der Himmel dort schon aktiv. Und deshalb wurde die Stadt auch die Stadt Davids genannt. Weil Gott schon diesen Mann erwählt hatte, er sollte ein Stammvater von Jesus Christus sein. Und die Auswahlart, die Gott da getroffen hatte in Bethlehem, die geschah auch nicht durch menschliche Willkür, sondern da war ein Mann, das war der Prophet Samuel. Der hatte mehrere verantwortungsvolle Funktionen. Er war der letzte Richter in Israel. Und er war auch Prophet. Und er war Priester. Das war eine ungeheure Aufgabenfunktion. Und was ich sehr betonen möchte in dem Zusammenhang, das war die Treue dieses Mannes. Als er offiziell aus seinem Aufgabenbereich ausschied und Gott ihn aber nachher trotzdem noch einmal in einer Ewigkeitsangelegenheit benutzt hatte, mit dem Salböl nach Brothausen, nach Bethlehem zu kommen, da hat der Mann gesagt, ist jemand unter euch, von dem ich Geschenke in unberechtigter Weise habe angenommen? Bin ich gesponsert worden? Hat der Mammon, hat Geld, hat irdische Macht eine Rolle gespielt? Und da war niemand da. Und einer später, gerade der Mann, um den es ging in Brothausen, der konnte auch sagen, wer kann mich einer Sünde zeihen? Da war niemand da. Aus Erwählungen Gottes. Es gibt menschliche Ideen, fromme Ideen. Und in der letzten Zeit haben wir nicht wenige, viele Irrlehrer, die nicht nur ein frommes Mäntelchen tragen, sondern die sogar behaupten, sie seien der Christus, der Leib Jesu Christi. Der Himmel arbeitet an seinem Plan von oben her. Und hat Jesus so was Schönes gesagt, was seine ganze Wirksamkeit betrifft. Es kann ja gar niemand zu mir kommen, wenn er nicht vom Himmel hergezogen wird. Schaut, das ist mein Wunsch, mein Anliegen auch für diese Versammlung heute Vormittag. Und ich fühle mich verantwortlich und gedrungen, das zu sagen. Dass doch Gottes Ziehen, das Ziehen vom Himmel her wirksam werden könnte heute Vormittag. So war Jesus von Ewigkeit her bestimmt, seinen irdischen Lauf in Bethlehem zu beginnen. Und dann war beschlossen worden, dass er aus Ägypten herausgerufen würde. Gewiss ein prophetischer Zusammenhang, mit dem ich über niemand streiten würde. Aber Gott hatte zu Israel gesagt, Pharao, gib mir Israel her. Es ist mein erstgeborener Sohn. Und weil Israel aus Ägypten gerufen wurde, musste Jesus aus Zusammenhängen, aus Druckverhältnissen heraus, schon kurz nach seiner Geburt nach Ägypten kommen, damit auch er von Ägypten herausgerufen wurde vor Gott. Ich betone, das sind die göttlichen Zusammenhänge. Bibelerklärungen, Bibeldeutungen ohne den Ewigkeitszusammenhang, das gibt Irrtümer und wenn sie als wahr erscheinen. So wie bei der versklavten Magd, die einen Wahrsagegeist hatte, der die Wahrheit gesagt hatte. Und trotzdem tat es dem Paulus und seinen Begleitern weh, obwohl es die Wahrheit war. Diese Menschen, hatte der Wahrsagergeist gesagt, durch sein Medium sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg zur wahren Seligkeit zeigen. Das war die Wahrheit. aber von einer unfreien Person. In die Sünde versklavten Menschen, Leute, die nicht die Befreiungsgnade, die nicht die Wirksamkeit Golgathas erlebt haben, die können auch die Wahrheit sagen. Und doch richten sie Schmerzen und Herzeleid an. Deshalb hat die Bibel in ihrem gesamten Bericht Ewigkeitszusammenhänge. Und so musste Jesus auch nach Nazareth kommen, war alles beschlossen vorher. Von Ewigkeit her. Ich werfe die Frage auf, gibt es auch für den Wiedergeborenen, ich meine nicht für den Pharisäer und Schriftgelehrten und den Frömmler, einen Weg von Gott, den er gehen sollte, den er aber nicht gehen muss? Es liegt bei ihm, ob er Ja sagt zu dem, was Gott von ihm haben möchte, oder ob er Nein sagt. So stand Jesus vor Jerusalem. Wie oft habe ich euch versammeln wollen? Es kommt Gericht, schreckliches Gericht. Der Tempel wird zerstört werden. Die Städte wird wüst werden. Und ich habe euch versammeln wollen vor dieser Gefahr, wie eine Henne ihre Küken. Aber ihr habt nicht gewollt, will ich deutlicher sagen. Der Mensch hat die Macht, Nein zu sagen zu Gott. Nicht zu seinem Heil, zu seinem Schaden. Und Lob und Dank. Jeder Mensch, der das Evangelium hört, hat auch die Möglichkeit, Ja zu sagen. Wie viele in Aufnahmen, aber wirklich nur Aufnahmen, nicht nur in den Bereich des Intellekts, sondern ins ganze Leben, sodass ein Veränderungsprozess eingeleitet werden kann und Jesus nicht sagen muss, und er fing an, die Städten zu schelten, in denen große Taten geschehen waren. Und es war doch die von Gott gewünschte Änderung nicht eingetreten. Es gab keine reale Errettung von der Macht der Sünde. Ich bin so dankbar. Wenn euch der Sohn frei macht, den macht er recht frei, bezieht sich selbstverständlich auf den Kaufpreis von Golgatha, bezieht sich aber auch auf die Erneuerung des Geistes im praktischen Leben. Wo das fehlt, liebe Geschwister, da ist irgendwo ein frommer Betrug an der Arbeit. Ich bin nicht hierher gekommen, um draufzuschlagen, um Vorwürfe zu machen. Aber in meinem Alter bin ich verpflichtet, die Wahrheit in der Liebe Jesu zu sagen. So kam er nach Nazareth, wurde in eine Familie hineingeboren, hatte Brüder, Schwestern, es gibt Konfessionen, die leugnen das, aber ich lese das so aus der Bibel und die glaubten nicht an ihn. Und dann kam er nach Kapernaum, wo diese Begebenheit stattgefunden hat. Und er kam nach Kapernaum, nicht mehr, weil ihm die Arbeit nicht geschmeckt hat. Nicht mehr, weil seine Umgebung ihm nicht mehr gepasst hat. Bitte, ich habe auch eine Umgebung, die passt mir überhaupt nicht. Aber Gott hat mir gezeigt, ich soll keine Flucht begehen. Denn es ist ja nicht so, dass ich die Leute da immer anpredigen müsste, sagen müsste, ihr müsst das so machen, wie ich das mache. Nein, meine schwierige Umgebung benutzt Gott, um an mir zu arbeiten, um bei mir die Veränderung zu bewirken, die er erwartet und wünscht von mir. Und da muss ich manchmal Ja zu einer Sache sagen. Die passt mir gar nicht. Letztes Jahr hat mein Nachbar im gleichen Haus, aber mein Wohnnachbar, Änderung vorgenommen und kam mit dem Poschhammer in meinen Raum da hinein. Und dann hat er so getan, wie wenn ich der Schuldige wäre. Und hat angefangen zu schimpfen und zu streiten. Und wisst ihr was? Was ich gedacht habe, schau, ich bin Mensch. Hat dem sagst aber mal die Meinung, aber der war in der Meinungsdarlegung viel geschickter als ich. Und da dachte ich, jetzt solltest du doch aber einen Rechtsanwalt nehmen. Aber dann bin ich ins Gebet gegangen. Dann hat der richtige Rechtsanwalt sich angeboten. Der Rechtssprecher. Der hat zu mir gesagt, das ist doch keine Kreuzigung. Meine normale Reaktion, fromme Reaktion, ich hatte ja recht, ihr Lieben. Meine pharisäische Reaktion, die hat ihm gar nicht gefallen. Hat er zu mir gesagt, ich soll zu dem Mann lieb sein und freundlich. Ich wurde korrigiert, ich wollte dem den Kopf zurechtsetzen. Und Gott hat gesagt, er benutzt den, um mich zu korrigieren. Ich soll das vergeben und so lieb und freundlich sein und ihm ein Geschenkchen machen. Wisst ihr, was da passiert ist? Bitte, das ist psychologisch nicht richtig, das weiß ich ganz genau. Und juristisch ist das auch nicht richtig. Aber es gibt einen Heiligen Geist, der lenkt und leitet. Und ich musste Ja sagen zu der für mich deprimierenden und schädlichen Situation. Und Gott musste mir sagen, das ist doch noch keine Kreuzigung, mach ihm ein Geschenk. Wisst ihr, was da passiert ist? Da wäre ich selber nie drauf gekommen. Das ist jetzt der freundlichste Mensch in der ganzen Wohngemeinschaft zu mir. Alle anderen haben Streit. Und er hütet sich. Der lässt mir sogar den Platz vor dem Haus frei, weil ich älter geworden bin. Da habe ich herausbekommen, dass Liebe und Leitung des Heiligen Geistes und wenn wir uns ändern lassen, nicht die Alten bleiben, dass die Liebe eine wunderbare Macht ist. Und so hat Jesus auch seine Druckstellen gehabt von Ewigkeit her. Und die waren nicht leicht. Schon von Anfang an, im Berufsleben, im familiären Leben, ja und im religiösen Leben genauso. Und so musste er von Nazareth, nachdem die Taube gekommen war, nachdem die Zeit seines irdisch-biologischen Lebens zu Ende ging, und Gott ihn in dem Sinne gebrauchen wollte, dass Gott offenbar würde in ihm. Gott war in Christus. So kam er nach Kapernaum. Und dann hat er sich da Wohnung gemietet. Das kann man aus dem Gesamtzusammenhang herauslesen. Aber bevor er da in seiner Wohnung gepredigt hat, ging er in die Synagoge. Und da werden zwei Wunderfälle berichtet. Gott war mit ihm. Gott konnte etwas tun. Wie bei der ersten Europäerin, der Lydia, der tat der Herr das Herz auf. Es ist interessant, was wir wissen, was wir tun dürfen. Aber wenn der Herr nicht das Haus baut, ist viele Arbeit umsonst. Und dort war ein ein Besessener gekommen. Und da steht geschrieben, sein erster Auftritt in der Synagoge, da in Kapernaum, er predigte gewaltig, die Übersetzung ist, mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Da blieb ich gestern stehen dabei. Ich habe das bei mich gelesen, nicht für euch. Was war der Unterschied der Wortdarlegung, die Jesus gehabt hat in der Schriftgelehrten? Die Schriftgelehrten, die waren gelehrt aus der Schrift und haben gelehrt über die Schrift. Aber bei Jesus war Gott, dass Christus Jesus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Redest du frommes Wissen? Predigst du deine fromme Schau? Willst du dein Verhalten, deine Gedanken anderen überstülpen? Willst du die anderen hineinzwingen in ein Verhalten, das für dich Gott vielleicht auch ersehen hat? Oder möchtest du, dass Gott aus dir redet? Das war mir so wichtig. Anders als die Schriftgelehrten. Dann kam dann noch ein Aussätziger, das war ein andermal, Herr, willst du, dann kannst du mich frei machen. Von der Sünde, darüber wäre so viel zu sagen. Es gibt einen äußeren Aussatz. Bitte, ich war in der Mission, ich habe die Leprakranken gesehen, ich habe gesehen, wie in menschlicher Weise versucht wird, ihnen zu helfen. Ich habe Leidenspersonen kennengelernt, wie die Sünde in die Quarantäne geschickt hat, wie die Möglichkeit eines Zusammenlebens mit anderen geraubt hatte, wie Mann und Frau getrennt wurden von Sünden, wie Kinder getrennt wurden von ihren Sünden und sie vom Priester verbannt wurden, weg vom Tempel, weg von ihren eigenen Angehörigen. Die Bibel sagt, die Sünde ist der Leute Verderben. Gott drückt nicht ein Auge zu und schon gar keine zwei. Es muss absolute, völlige Vergebung da sein, damit der Geist Gottes wirken kann. Das war vorausgegangen. Und jetzt beginnt mein Text, das wollte ich im Zusammenhang gesagt haben. Als er nach einigen Tagen wieder nach Kapernaum kam, wurde es bekannt, dass er jetzt in seiner Mietwohnung sei. Und da geschah etwas wegen den Verkündigungen vorher, wegen der Machtwirkung, die aus seiner Verkündigung rausging. Ich bete so, Herr Jesus, lass mich doch nicht reden, damit ich da 40 Minuten geredet habe. Und vielleicht die Leute kommen und sagen, du hast schön geredet. Jemand hat einmal gesagt, so habe ich es noch nie gehört, Bruder Wegner. Um das geht's aber nicht, liebe Geschwister. Gott muss etwas tun können. Jetzt. Jetzt muss Gott arbeiten können an deinem und an meinem Herzen. Es muss göttliche Macht dahinter stehen. Nicht suggestive menschliche Macht. Nicht die Fähigkeit, mit der Bibel Meinungen der frommen Leute zu beeinflussen, zu manipulieren. Gott muss etwas tun können. Und weil Gott da gewirkt hatte, nicht weil er so geredet hatte wie die Schriftgelehrten, weil Gott etwas getan hatte, geschah etwas in seiner Wohnung. Und es wurde bekannt, dass er zu Hause sei. Da kamen so viele, dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal draußen vor der Tür. Jetzt muss ich doch ein bisschen in die Runde schauen. Also wir hätten da schon noch etwas Platz. Wie können wir Leute hereinbekommen? Indem wir an unseren Lehren, an unseren Formen rumschrauben und drehen oder bessere Redner einladen oder ein bisschen lebhafter singen. Oder muss Gott Raum bekommen? Muss Gott etwas tun können? Die kamen zusammen. Jetzt erlaube ich mir etwas. Ich tue es nicht aus Gehässigkeit. Ich darf euch auch versprechen, ich ziele nicht auf jemand oder bestimmte Personen. Mir geht's ums Wort Gottes, von dem gesagt wird, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte, die werden nicht vergehen. Jetzt will ich darüber schreiben, eine Versammlungsanalyse. Aber nach der Schrift, nicht nach psychologischem, pädagogischem Fachwissen und juristisch schon gar nicht und religiös-pharisäisch auch nicht, sondern einfach von dem Bibelwort her. Die Leute kamen zusammen, weil Gott geredet hatte in der Synagoge. Und weil Gott nicht nur geredet hatte, weil Gott etwas getan hatte. Jetzt waren Leute verlangend geworden. Jetzt kamen so viele zusammen, dass es ein Gedränge gegeben hat. Und diese Situation, der überfüllte Raum, die Aufgabe des Herrn Jesu und atmosphärische Einflüsse, die will ich jetzt aus der Bibel heraus erklären. Ich weiß nicht, ob wir das verstehen, wenn ich sage, jeder Mensch bringt eine Atmosphäre mit. Wer Wut, verzeiht mir, wer Wut im Bauch hat und so in die Versammlung kommt, verbreitet keine gute, gottgefällige Atmosphäre. Wenn vorher jemand einen Streit mit seiner Frau oder mit ihrem Ehemann gehabt hat, dann kommt daher, ist keine gute Atmosphäre. Oder wenn ich in die Gemeinde komme und gucke, was hat die an, was hat die angezogen, und jetzt ist der auch da, ist auch keine gute Atmosphäre. Ich habe eine Versammlungsanalyse, biblischer Art, liebe Geschwister. Und wenn jemand herkommt mit einem unversöhnten Herzen und nimmt teil am Abendmahl, der verbreitet keine gute Atmosphäre. Und wenn jemand unwürdig, nicht mit Ehrfurcht das Mahl des Herrn nimmt und nicht unterscheidet, was ist Leib des Herrn und was ist die Welt, der verbreitet keine gute Atmosphäre. Wenn aber jemand kommt, so wie der Zöllner in den Tempel gegangen ist und gesagt hat, Gott sei mir Sünder gnädig, ich merke, du bist hier und ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Ich brauche Vergebung, Gott sei mir Sünder gnädig, nicht mehr Wissen, nicht besseres Wissen, ich brauche Vergebung. Der ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Der verbreitet keine schlechte Atmosphäre. Der verbreitet eine gute Atmosphäre. Ja, jetzt erlaube ich mir etwas. Wie bist du hierher gekommen? Wie gesagt, ich will nicht kritisieren und an irgendjemand rumnörgeln. Aber ich möchte, dass es hier eine Atmosphäre gibt, dass Gott wirken kann und etwas tun kann in unserer Mitte. Nicht Sensationelles für die Bildzeitung, Fokus oder Spiegel, sondern fürs Reich Gottes. Nicht Ereignisse und Sensationen, die man vermarkten kann, aber zur Fertigstellung und Bau des Leibes und der Gemeinde Jesu Christi. Jetzt sehe ich da einige Gruppierungen. Ich muss das nicht einteilen, ich sehe das so. Und ich zwinge auch niemanden, das so zu sehen. Da war die große Masse der Zuhörer. Ich nenne sie mal der Nur-Zuhörer. Der Wundersüchtigen, die eine Sensation erwartet haben. Ja, wenn da etwas geschehen würde, so wie in der Synagoge. Die Pharisäer begehrten ja auch ein extra Wunder zu sehen. Es fällt mir schwer zuzugeben, diesen Pharisäismus brauche ich bei niemand anderem suchen. Ich habe es bei mir schon gesehen. Ich habe auch schon manchmal ein extra Wunder haben wollen von Gott, ganz spezifisch auf meine Verhältnisse zugeschnitten. Dann hätte ich sagen können, Gott, schau, so hat Gott zu mir geredet und hat er nicht mitgemacht, Lob und Dank. Der wollte nicht mich bestätigen, sondern sein Wort wollte er bestätigen. Und Gott hat seinen Sohn bestätigt, kräftig erwiesen als Sohn Gottes. Geschwister, da müssen wir in Erwartungen und Gedanken noch sauberer werden, damit Gott etwas tun kann. Und diese Zuhörer, diese Leute mit zwar guter Erwartung, aber menschlicher Erwartung, die nur zuhören. Jetzt wird aber von vier Menschen hier beredet, das waren keine nur Zuhörer. Und die haben auch nicht diskutiert über das, was sie gewollt haben. Die haben gehandelt. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Die hatten das Wort Gottes gehört. Und das Wort, das sie gehört haben, hat sie zu einer Tat gedrängt. Wissen, debattieren und reden, dem Wortgezank entschlage dich. Daraus kommt Zank und Streit, Zersetzung kommt da. Aber wenn es Menschen gibt, da waren es viel. Ich freue mich über die Darlegung der Bibel. Ich kann stundenlang verweilen, ich muss meine Erkenntnisse nicht aus dem Internet holen, nicht aus der Enzyklopädie, aber im Gebet von der Bibel. Ich sage nicht, dass man da nicht Interessantes herausholen könnte und vielleicht Wissensnötiges, das behaupte ich nicht, Aber die Predigt von Jesus Christus, das Wort Gottes, dass die Predigt, die muss aus dem Worte Gottes kommen. Was taten die? Bestimmt nicht etwas, was den Zuhörern gefallen hat. Die taten etwas, was bestimmt dem Hausbesitzer nicht gefallen hat. Und wenn wir solche Leute hier hätten, die so etwas tun und sich erdreisten, nicht aus Launenhaftigkeit, nicht, weil sie auffallen wollten, die Liebe hat sie so getroffen. Sie dachten an einen Bekannten, an einen Freund, den die Zuhörer vielleicht total übersehen hatten. Und sagten, den müssen wir zu Jesus bringen. Gibt es in deiner Umgebung, in deiner Familie jemand, der zu Jesus gebracht werden sollte? In meiner, ja, muss ich sagen. Und was tun die? Das Rote Kreuz stand nicht zur Verfügung. Die zimmerten eine Bahre. Nicht eine ganz teure Bahre, was weiß ich was, von irgendwo aus welchem pharmazeutischen Bereich. Das haben die selber gemacht. Ach, der Gläubige, der in der Liebe Jesu getränkt wird, der macht schon etwas, das die Umgebung staunt und den Kopf schüttelt. Genau wie der Noah eine Arche gebaut hat auf dem Trockenen. Das waren schon Dinge, aber das sind Leute, die von Gott bewegt werden. Die machten eine Bahre und trugen ihn zu Jesus. Jetzt, ich bitte, versteht mich, wenn ich das jetzt da so schlicht einfach erkläre. Und konnten nicht. Warum? Weil die nur Zuhörer im Wege standen. Gibt es hier nur Zuhörer, die im Wege stehen und solche Leute, die aus der Liebe Jesu gedrängt werden, behindern? Oder solche Leute noch gar kritisieren, an ihnen herumnörgeln, Knüppel zwischen die Beine werfen, gibt es so etwas? Bitte, ich sag's als Lieben, darf so frei sein und darf das sprechen. Und jetzt, was haben die getan? Die Liebe ist erfinderisch. Ich denke, es war ein Flachdach. Die haben den da hochgebracht, das hat Schweiß gekostet. Die haben Zeit und Kraft eingesetzt, aber die Liebe hat sie dazu gedrungen. Sie decken das Dach auf, Sachbeschädigung auch noch. Ja, das kann man solchen Leuten, die für Jesus etwas tun wollen, das kann man so auslegen. Mensch, sind das Kerle, was erlauben die sie? Und dazu ist das noch Gottesdienststörung. Der Jesus hat aber nichts dagegen gesagt, noch nicht einmal etwas dagegen gedacht. Der hat das anders gesehen. Alles Gute kommt von oben, von meinem Vater. Vielleicht ist etwas Kalk darunter gefallen, Mörtel darunter gefallen. Und das war eine Art Störung, du liebe Zeit. Ja, was kann das geben? Hoffentlich gibt das nicht noch ein juristisches Nachspiel. Ich musste Entscheidungen treffen. Ich musste in der Seelsorge in ganz schwierigen Fällen, juristischen Fällen, einen Rat geben, wo ich selber gefährdet war. Da wirst du in etwas hineingezogen, wenn da Aussagen gemacht werden. Die haben nicht danach gefragt. Denn es war nicht Sensationsgier, die sie gedrungen haben. Es war nicht Wichtigtuerei. Es war im Zusammenhang mit dem, was sie gehört hatten. Das gehörte Wort Gottes hat sie zu dieser Handlung getrieben. Also jetzt haben wir da die nur Zuhörer und die Leute, die Glauben hatten, als er ihren Glauben sah. Die Liebe Jesu hatte sie gedrungen, weil sie an ihn glauben konnten. Und jetzt war da noch jemand, das war der Gelähmte, ein vom Leben benachteiligter Mann. Und das war erbärmlich, wenn man immer selber laufen kann. Verzeiht mir, dass ich jetzt gerade so ganz offen bin. Ein reifer Bruder, ein bewährter Bruder, hatte mir mal da aus dem schwäbisch-pietistischen Bereich gesagt, Heinrich, hast du schon dem Herrn Jesus gedankt, dass du einen normalen Stuhlgang hattest? Na, das hat mich beinahe vom Hocker gehauen. Aber ich habe es dann gesehen, bei Mama später, in meinem Alter habe ich das auch gesehen. Mein Augenlicht, mein Gehör im Alter, mein Gefühlssinn, meine Denkfähigkeit, nüchterne Denkfähigkeit, das sind wunderbare Geschenke und Gaben meines Gottes. Wenn nur eins fehlt, das Augenlicht oder das Gehör fehlt, wie beeinträchtigt ist man? Was bringt das für Probleme mit sich herum? Und er war nicht mehr gehfähig, der musste getragen werden. Und haben wir solche Leute hier, über deren Ergehen man sagen müsste, bitte kein Pauschalurteil. Ich beziehe das auch nicht auf jeden. Aber der Herr Jesus hat gesagt, mein Sohn oder mein Kind, deine Sünden, die sind vergeben. Du erwartest etwas von mir. Und ich sehe den Glauben deiner vier Freunde oder Bekannten hier, den sehe ich. Und ich sehe ihren Glauben und ich bin bereit. Aber die Sünden müssen erst vergeben sein. Bitte, egal was du für ein Leid hast, egal ob du ein unheilbares Leid hast, bitte, die Sünde muss vergeben werden. Getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünde. Nicht eingebildete Sündenvergebung, das gibt's auch. Es gibt Leute, die rechtfertigen sich selber aufgrund ihrer logischen, frommen Erkenntnisse. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Soll schon biblisch zugehen. Und da wendet er sich zu dem hin. Und der Himmel war da. Gott war an der Aktivität. Mein Sohn, in deinem Leben sind Sünde. Da ist so vieles ungeordnet. Da ist so vieles, was Gott im Wege steht. Aber Gott will dir helfen. Wisst ihr, Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und dass er lebe. Jetzt gibt's aber Gegenströmung. Und es waren etliche Pharisäer da, die nach dem Buchstaben, nach ihrem eigenen Intellekt gepredigt haben. Nicht im Auftrag Gottes, nicht in der Leitung des Himmels wie Jesus. Die dachten bei sich, das waren Denker. Und die dachten bei sich, ja, was haben die denn gedacht? Was macht denn der da? Ja, was sagt denn der da? Ich war einmal in einer Versammlung. Mann, da waren beinahe so viele Notizzettel und Kugelschreiber wie Zuhörer. Na, da habe ich aber nachher was bekommen, das darf ich euch sagen. Was mir da alles gebracht wurde, das waren Leute, die haben gedacht. Und wie die gedacht haben. Aber nicht die Liebe Jesu Christi hat sie getrieben. Nein. Auch die waren nicht für Gott da, die dachten, die waren auf der Fehlersuche. Und das darf man ja machen. Warum murren denn die Leute also? Man darf ja murren, aber jeder murre bei sich selber. Fehlersuchen bei den anderen ist pharisäisch. Herr Jesus deckt Fehler auf, um sie zu vergeben. Ein Pharisäer deckt Fehler auf, um zu diskutieren, um sich einzubringen. Wir leben in einer Zeit, da spielt das alles eine große Rolle. Was erlaubt der sich? Das ist ja eine Lästerung. Und Jesus, der bereit war von Ewigkeit her, sein Blut und Leben herzugeben, wenn einer das Recht hatte, Sünden zu vergeben, dann war er es. Und er hatte das Recht. Und die Pharisäer sagen, das sei Lästerung. Wenn man das verlästert, was Jesus Blut und Leben gekostet hat, und seine völlige Hingabe, die Hingabe seines Erdenlebens, er hat seinen Leib durch den ewigen Geist Gott geopfert und hingegeben, dann ist nicht das eine Lästerung, wenn jemand Vollmacht hat, die Sünden zu vergeben. Dann ist das eine Lästerung, wer so denkt, wer Sündenvergebung empfangen hat. Wer weiß, meine Sünden sind vergeben. Er schätzt Sündenvergebung. Der weiß, ich würde nimmer leben. Ich hätte kein Lebensrecht, schon gar kein ewiges Lebensrecht, wenn nicht meine Sünden vergeben wären. Geschwister, ein paar Minuten müssten wir dann noch geben. Ich bete oft für mich, ewig soll er mir vor Augen stehen. Wir als ein stilles Lamm, dort so blutig und so bleich zu sehen, hängend an dem Kreuzesstamm. Wir dürsten Drang um meine Seele, dass sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle. Und hier war einer, der Sündenvergebung nötig gehabt. Und Jesus will damit sagen, dein Leid ist bedauernswert, ganz schlimm, aber viel schlimmer ist die Sünde, die muss vergeben werden. Und jetzt Jesus, der spürt, wie die Pharisäer denken. Streitet nicht mit ihnen. Begegnet ihnen in der Weisheit Gottes. Warum denkt ihr so etwas? Geschwister, unsere Gedanken vor ihm, die sind offenbar. Und er kennt unsere Gedanken von Ferne. Wie komme ich in die Versammlung rein? Bitte, mein Thema ist Versammlungsanalyse. Wie komme ich rein? Was für eine Atmosphäre, Vorstellung, Gedankenatmosphäre bringe ich mit? Und jetzt hilft ihnen der Herr Jesus. Das, was sie nicht fassen können, trotz ihrer Gelehrtheit, trotz den Vorträgen, trotz der Erwählung Israels, trotz ihrer Aufgabe nicht erkannt haben. Dann sagt er erklärt, was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder steh auf, nimm dein Bett und gehe heim. Also für mich ist beides unmöglich. Aber Gott kann es tun. Er kann mich verwenden dabei, er kann aber auch einen anderen verwenden dabei. Ich spiele keine so große Rolle, dass er ohne mich nicht auskäme. Aber ich komme ohne ihn nicht aus. Aber damit ihr seht, damit ihr, die so verkehrt denkt, die so falsch gewickelt seid, trotz euren langen Mäntel und schön vorgetragenen Gebete, sage ich euch, damit ihr das glauben könnt. Die Meinung war ja, dass Sünde da liegen muss. Direkt, indirekt stimmt es ja. Es gibt aber auch Fälle, wo Jesus sagt, hat weder er gesündigt, noch seine Eltern haben gesündigt, diese Krankheit hat er, damit die Macht Jesu offenbar wird. Aber damit ihr verkehrt Denkenden, ihr, die so großen Wert aufs Denken, aufs logische Denken legt, damit ihr begreifen und verstehen könnt, dass das Menschensohn von Ewigkeit, weil es sein Blut und Leben hingibt, Macht hat, Sünde zu vergeben, sprach er, steh auf und geh. Er stand auf vor ihnen allen. Ich erlaube die Frage hier, in der Gegenwart Gottes. Ich bin ein Mensch mit Fehler. Ich sehe jeden Tag Fehler, Mängel und Gebrechen. Ich muss mich nicht mit anderen Leuten vergleichen. Ich vergleiche mich mit Jesus. Und da werde ich immer in die Demut gedrungen. Da kann ich mich über keinen Menschen überheben. Ich bete, ach Gott, hilf mir, dass ich mich keinem Zuhörer gegenüber überhebe, sondern deine Güte und Liebe predige und verkündige. Und das ist so schön, dass Jesus dann sagt, steh auf und geh. Und er stand auf vor aller ihrer Augen. Jetzt frage ich mich, kann Gott so etwas heute noch tun? Ich glaube das. Alles ist für Gott möglich. Und auch dem, der glaubt. Aber nicht der eingebildete Glaube, nicht der Konfessionsglaube, nicht der Individualglaube, wo jeder so glaubt, wie er sich vorstellt. Die schriftgemäße Glaube. Ich darf durch Gottes Gnade sagen, zwar wenig und ganz selten, dass Gott gewirkt hat in meiner Gegenwart. Gott eingegriffen hat. Und unsere eigene Familie hat das erleben dürfen. und zwar nicht in einem eingebildeten Maß, medizinisch nachgewiesen, meine Oma, die hatte Krebs im Endstadium, ist in einem Augenblick, nicht allmählich, in einem Augenblick geheilt worden. Aber das war ein Moment der Berührung. Das war nicht eine Überredung. Das war nicht in menschlich raffinierter Weise aufgezwungen. Der hat einmal in einer Versammlung durch eine innere Berührung, wusste sie, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe, die liegt auf ihm, damit wir mit Gott Frieden hätten. Das war so groß, dass sie damals ihre Medikamente, die es bei uns in Deutschland gar nicht gab, sie musste sie aus den USA beziehen, ist heimgegangen, nachdem sie die innere Berührung hatte, hat die teuren Medikamente genommen und in den Fluss geworfen. Daraus zu resultieren, dass wenn jemand seine Medikamente nimmt und in den Fluss wirft, gesund wird, das wäre ganz, ganz falsch. Die Berührung ist maßgeblich. Und Gott wirkt und arbeitet nicht, um eine Gemeinde oder eine Person groß zu machen, sondern um Gottes Wort zu bestätigen. Mein Wunsch und meine Bitte ist es, dass Gottes Gegenwart wirksam sein könne in eurer Mitte. Das war mir so wichtig und so groß. Also zum Schluss noch, da waren die nur Zuhörer, da waren die Leute, die sich vom Wort zur Glaubenstat bringen ließen, und da war die Not, dieser Mensch versinnbildet die Not, die Menschen, die gequält sind, an den Folgen der Sünde leiden. Da waren die Pharisäer und da war Lob und Dank auch Jesus. Amen. Darf ich bitten, dass wir aufstehen? Herr Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Bei dir gibt's kein Wechsel des Lichts und der Finsternis. Und in Gott ist keine Finsternis, auch kein frommer Schein. Herr, ich bitte dich, rühre du Herzen jetzt an. Wir können nur dein Wort verkündigen. Die Bestätigung musst du bewirken. Die Herzen musst du bewirken. Wir können in Menschen eindringen. Aber das Herz berühren und öffnen, das kannst nur du. Segne die Gemeinde, bewahre du sie vor menschlichen Auseinandersetzungen, Differenzen, die vom Vergänglichkeitsbereich kommen. Lass deine Liebe eindringen in jedes Herz. Amen.
Wunderbar mit Jesus. Glücklich ist.